Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, wir sind weiter dran mit Jona und die Geschichte hat hier so eine Art Spiegelachse. Sie fängt nochmal neu an. Auf der Hälfte der Geschichte gibt es wieder einen Neuanfang. Und fast die gleichen Worte wie in Kapitel 1, wie am Anfang der Geschichte, leiten nochmal den zweiten Teil ein. Jona bekommt eine zweite Chance. Ups, es gibt das zweite Mal. Es gibt das zweite Mal den Auftrag an Jona und diesmal ist einiges in ihm passiert. Wir sehen das an der Position seines Sessels. Er betrachtet nicht mehr sich als den, der ganz eng bei Gott ist und die anderen, die von Gott entfernten, sondern er hat sich innerhalb dieser Zeit in diesem Fischbauch, haben sich neue Erkenntnisse in ihm entwickelt. Und er sortiert sich ein unter die, die Gottes Barmherzigkeit brauchen, benötigen und die überrascht davon sind, wie weit diese Barmherzigkeit geht, sogar bis in den Tod hinein, nämlich in diesen Todesbauch dieses Fisches unter den Todeswassern. Selbst dort erreicht ihn Gottes Barmherzigkeit und darum ist sein Platz jetzt hier, als einer von denen, die Gott brauchen und die wissen, Gott ist ihnen auch nahe. Jona bekommt das zweite Mal den Auftrag und er tut einen ersten Schritt. Einen ersten Schritt in eine Richtung, die Gott auch möchte. Er hat ja schon andere Schritte getan nach Tarsis, aber das war quasi eine andere Richtung, in die sollte er gar nicht gehen. Das zweite Mal. Ich persönlich mag das gar nicht, wenn ich in meinem Leben nochmal etwas neu machen muss, nochmal etwas wiederholen muss, weil das erste Mal so überhaupt nicht geklappt hat. Ich mag das gar nicht. Ich würde am liebsten immer alles gleich können. Das ist so eine Art Größenwahn in mir, habe ich natürlich im Laufe der Jahre erkannt. Und damit steht man sich richtig im Weg, weil Leben nicht so ist, dass man immer gleich alles beim ersten Mal kann. Ich bin ein Erstgeborener in meiner Familie und vielleicht ist das auch typisch für so Erstgeborene, dieses Gefühl zu haben, man muss es immer gleich können. Aber Gottes Sicht für das Leben von Jona ist eine ganz andere. Er setzt ein zweites Mal an. Gottes Geduld ist so erstaunlich und so groß. Viel mehr, als Jona sich vorstellen kann. Jona macht Gott Mühe. Das muss man wirklich mal so sagen. Normal könnte man ja sagen, wenn du Gott wärst, würdest du dir Propheten berufen, die funktionieren. Wo du nicht ihnen nachgehen musst, sie erstmal wieder retten musst mit so einem Fisch, den du schickst, sondern die einfach mal machen, was du sagst. Aber Gott hat ein Herz, wir sehen es hier oben, Gott hat ein Herz für die Menschen. Und Menschen sind oft so, dass sie es nicht beim ersten Mal können oder verstehen oder umsetzen können. Wie ist denn das mit dir? Hast du Bedenken, Gott Mühe zu machen? Möchtest du Gott am liebsten keine Mühe machen? Gott, ich will dir auf keinen Fall irgendwelche Umstände bereiten. Wenn du so dein Christsein leben willst, muss ich dir eins sagen, das funktioniert nicht. Damit wirst du immun sein gegen Gottes umarmende Güte. Jesus sagt mal, wer in Gottes Reich kommen will, also wer dabei sein will, einer von den Freundinnen und Freunden Gottes, der muss sein wie ein Kind. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein Kind erlebt, was so sagt, ich will dir keine Mühe machen. Ich will dir keine Umstände machen. Ich kenne eher Kinder, die da überhaupt nicht dran denken. Drauf los und rein. Rein ins Vergnügen, rein ins Leben und rein in das, was zählt. Und Gott und Jesus, sie sagen dir auch, Christsein, Nachfolge Jesu, rein, los. Du willst Gott keine Umstände machen? Wirst du. Aber das hat er einkalkuliert. Er hat alles dafür gegeben, dass diese Umstände von ihm auch geschafft werden. Dass die Mühe nicht zu groß ist für ihn. Jona möchte man am liebsten so ein bisschen sagen, Jona, aber ehrlich mal, du hättest dir auch einiges ersparen können in deinem Leben. Irrwege, Abweichungen. Und wir alle kennen das wahrscheinlich auch. Am Anfang sieht so ein Irrweg oder so eine Abweichung sehr interessant aus. Oft endet sie aber hohl, unbefriedigend und manchmal sogar auch gefährlich. Aber Gott ist mit Jona unterwegs und es ist ein Reifeprozess. Viele von euch haben vielleicht gehört, dass Christsein eine Entscheidung braucht. Und das stimmt auch. Es braucht einen ersten Schritt. Es braucht eine erste Entscheidung, um zu sagen, Gott, ich öffne dir mein Herz. Gott, ich komme zu dir. Aber dann ist ganz viel Prozess. Ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal, dass Gott mit dir in einen Reifeprozess geht. Und so sehen wir das hier auch an Jona. Und wir wissen ja um die Geschichte, wie sie weitergeht. Wir wissen, dass das noch nicht das Ende ist, dass Jona noch nicht jetzt ein Erleuchteter ist, sondern er hat etwas verstanden und er macht sich auch auf den ersten Schritt. Aber Gott ist weiter noch auch die nächsten Wochen und Monate und den Rest seines Lebens am Arbeiten an Jona dran. Gibt es bei dir im Leben Dinge, wo du denkst, ja, oh Mann, da habe ich jetzt schon das dritte oder vierte oder fünfte Mal einen Anlauf? Wir wollen das nicht glorifizieren und sagen, es braucht immer das zweite Mal. Aber wenn das so ist, meine Erfahrung sagt, es gibt ein Wort aus den Sprüchen, da heißt es, Eisen schärft Eisen. Wenn du dich tatsächlich verändern möchtest, dann ist es gut, wenn du dich dem stellst, dass Gott dir Menschen gibt auf deinen Weg, die dir wie ein Eisen sind, damit du als Eisen auch geschärft wirst. Konfrontation, ein echtes Gegenüber. Wenn du dir nur Leute suchst, die immer nur nett sind zu dir, wirst du dich auch nicht reifend entwickeln. Ich weiß nicht, was Jona sich für Leute gesucht hat, aber er hat nicht mit Gott gerechnet. Der ist ja einem gegenüber, der ist ihm ein Eisen, was sein eigenes Eisen schärft. Wir kommen zum zweiten Punkt und den zweiten Schritt, den Jona tut, er tut es. Er tut diesmal das, was Gott sagt. Das ist ganz witzig, tatsächlich in der Geschichte auch so geschrieben. Also sind nochmal genau die gleichen Worte wie am Anfang. Und dann kommt Ninive und nicht Tarsis. Also jetzt geht's in die richtige Richtung. Jona geht auf Ninive zu. Jona geht in die Stadt hinein, sie ist groß und er sucht und geht. Es geht hier jetzt um Gehorsam. Das schafft Jona an der Stelle. Und Gehorsam, das ist Jesus wichtig. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ohne Gehorsam geht Nachfolge nicht, geht Christsein nicht. Und Gehorsam ist oft schwer und herausfordernder und direkter in den kleinen Dingen des Lebens. Vielleicht sitzt du jetzt hier und kannst dir überlegen, würde ich es auch so tun, wie Jona es getan hat? Diese gewalttätige Stadt und ihr entgegentreten. Wäre ich ein Bonhoeffer in einem Dritten Reich? Wäre ich jemand, der in einer mafiösen Struktur dagegen stehen würde? Wäre ich ein David, der einem Goliath entgegensteht? Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von dem David. David hat das jahrelang geübt, im Kleinen eingeübt. bis der Moment kam, wo Goliath vor ihm stand. Das hat eine Vorgeschichte. Und das sind die kleinen Dinge des Alltags, wo du gefragt bist, wo ich gefragt bin, ob wir gehorsam bereit sind zum Gehorsam. Also für mich zum Beispiel wäre das manchmal leichter, wenn ich mir so einige Sachen vorstelle, zu denen Gott mich herausfordern würde, Ja zu sagen, als zu so manch kleinen Schritten. Also ich stelle mir das mal so vor, Gott würde sagen, jemand ruft mich an und sagt, ah, hier in unserem Land, da braucht es einen neuen Bischof. Lutz, würdest du das machen? Vielleicht wäre das für mich leichter, als zu sagen, meinem Kind gegenüber, in einer speziellen Situation, möchte ich ein geduldiger Vater sein. Wenn Holstein Kiel bei mir anrufen würde und sie sagen würden, wir brauchen einen neuen Stadionsprecher, dann wäre das natürlich von Gott und ich würde natürlich Ja sagen und mich gehorsam üben. Und ich sage euch eins, es wäre leichter für mich, als in meiner Partnerschaft das Smartphone zur Seite zu tun und meiner Frau ein Gegenüber zu sein, jemand, der zuhört, der sich interessiert. Da liegt die Herausforderung. Da liegt das Tun. Das sind die Schritte, die ein Jona geht und zu denen Gott dich und mich immer wieder neu herausfordert. Recht haben. Dieses Ding, dass wir Recht haben wollen. Darauf zu verzichten, das ist groß, das ist etwas ganz Großes. Diese Woche in einem Laden hier in der Wieg mir passiert, waren etliche Leute da und ich kam aus so einem Gang und wollte bezahlen, an die Kasse gehen. Und ich dachte so, ach, ist ja doch nicht so viel los, weil ich aus dem Gang das nicht so genau sehen konnte, wie groß die Schlange war. Und dann habe ich mich einfach dort reinsortiert, war ja Platz, 2 Meter Abstand, da passe ich dann noch rein und da habe ich mich irgendwie mal umgedreht und dachte so, komisch, dass da so 6 Leute hinter mir stehen in der Schlange. Und da dachte ich, oh nein, oh nein. Und dann habe ich gedacht, okay, das war vielleicht nicht gut ausgeschildert von dem Laden oder alle anderen haben Schuld, bloß ich nicht. Aber dann habe ich gefühlt, wie Gott zu mir spricht, Lutz, hinten ist das Ende der Schlange. Und dann habe ich mich umgedreht, gelächelt, hinter dem Mundschutz und habe mich natürlich hinten angestellt. Der Witz war, dass dann eine halbe Minute später jemand anderes kommt, genau die gleiche Situation, und diese Person geht dann einfach an die Kasse. Und in der Schlange gibt es ein Murren. Und in solchen Momenten wünsche ich mir manchmal, ich wäre kein Christ. Also um so einfach mal machen zu können, was man so gerne machen möchte. Aber Gott sei Dank, es gibt einen Weg des Friedens oder des Hasses. Es gibt einen Weg der Vergebung, des Verständnisses oder nicht. Wir haben dann der Frau nochmal freundlich oder der Person nochmal freundlich gesagt, dass es so nicht geht. Und sie kam dann nicht mehr raus. Sie wollte unbedingt Recht haben und das war klar. Das war jetzt so peinlich, das einzugestehen. Es hätte so eine Größe von ihr gebraucht und sie konnte es in dem Moment nicht aufbringen. Und ich habe gedacht, ja, ich verstehe das. Ich verstehe das, das ist auch schwer. Am Ende war der Laden wieder in Frieden und es war gut. Wir haben das vergeben der Frau und das war okay. Aber ich glaube, solche Situationen, da gehorsam zu sein, da das zu tun, was Gott möchte, alle Achtung, das ist schwierig. Für mich ist es manchmal leichter, ein Anbetungslied zu singen, und Gott mein ganzes Leben hinzugeben, eben als das Ohr jemanden zu leihen, der bedrückt ist. Oder als Respekt jemanden zu erweisen, der respektlos behandelt wird. Aber ich brauche wiederum die Anbetung Gottes, um mutiger in meinem Tun zu werden. Ich mag sehr gerne einen englischen Schriftsteller, Adrian Plass heißt er, und der hat dazu einmal Folgendes geschrieben, ich lese es euch einfach vor. Ich weiß, das hört sich an wie eine Banalität, aber es ist nun einmal so, dass eine echte Veränderung unserer Verhaltensweisen und Einstellungen im Gegensatz zu den theoretischen, totalen Transformationen, die uns manchmal von gewissen Strömungen in der Gemeinde verheißen werden, meistens in der guten Erde des moralischen Selbstvertrauens wächst, die aus solchen winzigen Erlebnissen siegreichen Gehorsams entsteht. Gott ist sehr clever, wissen Sie? Soweit einmal zu dem Thema Tun. Und jetzt ist Jona noch bereit, wirklich in diese Stadt hineinzugehen, wirklich dort mitten hinein, und dann geschieht etwas Überraschendes. Er predigt, es sind nur kurze Sätze, die er sagt, und es gibt eine Umkehr. Es gibt eine Umkehr. Wer hätte das gedacht? Jona glaube ich nicht. Na, vielleicht doch. Er sagt es im vierten Kapitel. Dabei gibt es in der Geschichte Israels viele Beispiele, wo das genau nicht so gelaufen ist. Es gibt so eine Gegengeschichte dazu in Jeremia 36. Da kommt auch ein Prophet. Er hat die Worte Gottes auf eine Rolle geschrieben zu dem mächtigen König Israels. Der lässt sich diese prophetischen Worte vorlesen und dann lässt er mal das Stück, was vorgelesen wurde, von der Rolle abschneiden und schmeißt sie ins Feuer. Umkehr? Nein. Selbstgerechtigkeit? Ja. Jona erlebt hier das Gegenteil. Ein König, von dem er es nicht erwartet hat, der eigentlich nicht zu seiner Nation gehört. Eigentlich nicht zu denen, für die Gott erstmal so da ist. Der kann das. Der zeigt Größe. Der hört, der versteht. Jetzt braucht es einen neuen Weg. Wir haben uns verirrt. Die Gewalt, die wir gepflegt haben, zerstört das Leben. Und die Macht, die damit verbunden ist und die sich so süß anfühlt, ist eine Verführung. Und irgendwie hat er die Größe, den ersten Schritt selber zu tun. Er reißt sich sein purpurnes Königsgewand vom Körper, zieht sich einen grauen Sack mit Asche an, legt seine Krone nieder und geht vom Thron. Jetzt ist etwas anderes dran. Die letzten 2 Monate helfen uns, diese Geschichte total zu verstehen. Es ist sozusagen so ein Shutdown, den der König hier anordnet. Leute, wir müssen unser Verhalten ändern. Man kann das natürlich auch nicht ganz vergleichen. Letztlich ist es ja kein schuldiges Verhalten, wenn wir singen oder wenn wir Gemeinschaft haben, sondern es ist ein rücksichtsvolles Verhalten, das nicht zu tun. Hier in der Geschichte ist es anders. Das ist wirklich böses Verhalten, was Umkehr kriegt, was einen neuen Weg gegangen wird. Und gerade die, von denen Jona es am wenigsten erwartet, sie werden von dieser Güte Gottes getroffen. Wenn ich von Gott erzähle, dann muss ich sagen, geht mir das am liebsten so, dass ich, und so ist es mir in meinem eigenen Leben gegangen, dass ich von seiner Güte erzähle und von der Liebe, die mich begeistert und die etwas in mir getroffen hat, was in mir leer war. Es gibt auch andere Leute, die auf einem anderen Weg zu Gott gekommen sind, dass sie erschrocken sind. Dass sie erschrocken sind darüber, wie sie sind gegenüber Gott und dass das nicht zusammenpasst. Dass das nicht so ist, dass sie nicht so sind, wie Gott sie eigentlich möchte. Und wenn wir von Gott sprechen, dann gehört dieser Ernst auch dazu. Denn ein Leben ohne Gott, das ist wie, wenn jemand in die Wüste geht und kein Wasser dabei hat. Wenn ein Winter kommt, aber man hat seine Vorräte nicht gesammelt. Wie eine Blume, die meint, sie könnte ohne Wurzel gut und vergnügt noch weiter blühen und leben. Dieser König hat diese Erkenntnis und es geht ihm durch. Und er sagt, jetzt müssen wir etwas tun. Mir ist eine Geschichte dazu eingefallen, ein Mann, der mich sehr maßgeblich auch geprägt hat. Und weil das zu 75 Jahren Kriegsende irgendwie ganz gut passt, habe ich mir gedacht, möchte ich sie euch erzählen, obwohl ich sie schon mal vor einigen Jahren hier erzählt habe. Nach dem Abitur habe ich eine Zeit lang in England gelebt, bei einer sozialen Einrichtung, die von einem Pastor geleitet wurde. Dieser Pastor Tom, sein Name, der war in den Zeiten des Krieges Soldat. Und als der Krieg zu Ende war, da war er auch deutscher Besatzer. Also sozusagen nach 45 sollte er hier auch mit dafür sorgen, dass alles seinen rechten Gang geht. Und dann gab es diesen Moment, wo sein Major ihm sagte, Tom, du hast heute einen ganz besonderen Auftrag, Befehl von mir persönlich. Meine Frau und ich, wir wollen tanzen gehen und unsere beiden kleinen Töchter, die müssen ins Bett gebracht werden und du musst Babysitter sein. Und dieser Tom, so ein breiter Typ, Rugby-Spieler und im Krieg auch erfahren, hatte nun diese herausfordernde Aufgabe. Und dann haben die Mädchen ihm das leicht gemacht. Sie haben ihm gesagt, so, pass auf, jetzt machen Mama und Papa das immer so, dass wir jetzt die Zähne putzen, das geht dann so. Und dann ziehen wir unser Nachthemd an, das geht dann so. Und dann kuscheln wir uns hier an die Decke, das geht dann so. Und Tom hat das alles bravourös, militärisch korrekt gekonnt. Und dann sagten die beiden Mädchen Folgendes. Und jetzt beten wir immer miteinander. In diesem Moment, sagte Tom, ist es ihm durch und durch gegangen, wie eine Offenbarung. Mit diesem König hier in Syrien hat gemerkt, ich und Gott, ich passe nicht zu Gott. Und diese Mädchen wollten jetzt, dass er das Abendgebet mit ihnen spricht. Und er ist auf die Knie gegangen. Und er konnte nicht. Und er hat geweint. Und ihm ist deutlich geworden, wer er vor Gott ist. Und dann hat er gefühlt, dass Gottes Arme da sind. Umkehr oder Buße? Wir alle wissen, dass wir durch die Tür der Buße gehen müssen, wenn wir von Gott umarmt werden wollen. Billiger gibt es diesen Weg nicht. In meiner Gemeinde, wo ich vorher war, Neustadt, hatten wir so ein Kinderprogramm, Abenteuerland. Und es gab so eine große Tür, die wir dann immer aufgebaut haben. Die hatte ungefähr hier so eine, das war die einzige Tür, die war so hoch. Und dazwischen die Tür und dann stand da drauf, hier durch gehen Gottes geliebte Kinder. Und wenn du als Erwachsener da rein wolltest, musstest du dich bücken. Musstest du durch diese kleine Tür durch, um ins Abenteuerland zu kommen. An den Ort, ja, wo es einfach toll ist. Die Buße, dieses Niederknien, dieses sich beugen, das ist der Weg, den es braucht, damit Gottes Arme, damit Gottes Liebe dich umarmen können. Der syrische König, er hat es verstanden. Jona hat auch das irgendwie verstanden. Chesterton, ein englischer Schriftsteller, sagt, ein Mann ist niemals so groß, wie wenn er sich verneigt. Ein Mann ist niemals so groß oder eine Frau ist niemals so groß, wie wenn sie sich verneigt. Zum Schluss der Predigt möchte ich noch einmal an diesen berühmten Kniefall von Willy Brandt erinnern. Ein Akt der Buße, 1970, genau an dem Ort, wo der Eingang zum Warschauer Ghetto ist, an dem Denkmal für die Widerstandskämpfer, die jüdischen Widerstandskämpfer. Ich habe mir das gestern nochmal auf YouTube angeguckt. Und dass er dann dort niederknien konnte, Buße getan hat, im Grunde genommen für ein ganzes Volk. Das hat einen neuen Weg eröffnet. Er hat sogar gesagt, es war wie ein Beten. Jüdische Menschen, zum Beispiel Marcel Reich-Ranitzky, haben gesagt, dass das einen neuen Weg eröffnet hat für sie. In einem Deutschland zu leben, mit einem Volk wieder neu auf den Weg zu gehen, was doch eigentlich so gewalttätig gewesen ist. nicht eigentlich, sondern wirklich gewalttätig war und brutal. Dieser Kniefall hat einen neuen Weg erebnet. Gott wartet auf dich, auf mich. Es ist keine Schande, seine Knie vor ihm zu beugen. Amen.